I just managed to ambition ungesund. Hoffentlich wird sie überleben, bis ich nach Hause fahre. Ich werde versuchen, wenigstens mich zu verständigen. Lieber Herr Jesus, danke für dein Dasein. Wir danken dir, was wir nie brauchen, darum zu bitten, dass du da bist. Du bist da. Unser Leben, die unendliche Quelle des Lebens. Und wir möchten gern, dass wir durch den Heiligen Geist tatsächlich einsehen und verstehen, was es bedeutet, mit Gott nicht nur versöhnt zu werden, sondern sein Leben miterleben. Genau wie du damals das Leben des Vaters genossen hast, so dürfen wir jetzt dein Leben genießen. So einfach, so herrlich. Lass uns nicht an dieser herrlichen Tatsache vorbeigehen und alles vermissen, wozu dein Blut vergossen wurde auf Golgatha, und dich berauben. Danke für den Heiligen Geist, der uns sich freut, uns in aller Wahrheit zu leiten und dich in unseren Herzen zu verherrlichen. Dir den richtigen Platz geben als König in deinem eigenen Reich. Danke, Herr. Amen. Hebräerbrief in Kapitel 9 und Vers 14. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Zu dienen dem lebendigen Gott. Was sind toten Werken? Tote Werken stammen aus unserem Versuch, für Gott was zu tun, ohne Gott. Das heißt, zu versuchen, das christliche Leben zu verbringen ohne Christus. Das ist das Christentum als leere, sterile Religion, wo alle Menschen ermutigt werden, was für Jesus zu tun. Der wartet auf die Gelegenheit, durch uns das zu tun, was er allein es kann. Tote Werken. Aber die Tätigkeit von dem Herrn Jesus Christus auf Erden waren nicht tote Werken. Die waren das Leben Gottes durch ihn offenbar. Die Tätigkeit des Vaters von ihm, Jesus, verkörpert. Wie ist es geschehen? Ganz einfach. Er hat sich geopfert durch den ewigen Geist. Der Heilige Geist war derjenige, durch den der Vater in dem Sohn lebte und durch ihn tätig war. Alle Zeit. Eine ständige und ununtergebrochene Beziehung der Abhängigkeit von dem Vater. Echter, endgültiger Mensch. Ohne meinen Vater kann ich nichts. Schau mich an, so schaust du meinen Vater an, im Gang. Ihr werdet seine Wirksamkeit erkennen. Nur mit meinem Leibe bekleidet. So war der Heilige Geist, Gott selber, nicht nur ein Einfluss, sondern jemand, Gott, der Heilige Geist, gleich mit dem Vater, gleich mit dem Sohn, in der Dreieinigkeit der Gottheit, war er, der Heilige Geist, jemand, dem Herrn Jesus Christus, hundertprozentig unentbehrlich. Gott war in Christus. Aber wie? Durch den Heiligen Geist. Durch den der Vater in dem Sohn damals wohnte, und genau wie Jesus heute durch denselben Heiligen Geist in uns wohnen möchte. Damit wir Christen werden. Nicht nur religiöse Menschen, sondern Menschen, die auferstanden sind, wieder mit dem Leben Gottes erneuert worden sind. Echte. Und nutzbare Mitglieder des Leibes Christi auf Erden. Der im Wort Gottes die Gemeinde heißt. Gott wieder leibhaftig in die Welt erschienen. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, in dieser gleichseitige, gegenseitige Verfügbarkeit, wodurch der Sohn zu jeder Zeit dem Vater verfügbar war und wodurch der Vater als Gott ihm als Mensch verfügbar war. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Gott damals in Adam, bevor er gefallen ist. Der erste Adam. Gott in Christo, der zweite Adam. Unter denen, die erlöst sind, durch sein Blut mit Gott versöhnt und jetzt von Jesus bewohnt. Gott in uns. Das ist das Christentum. Keine Religion, sondern eine fortwährende Beziehung zwischen erlösten Menschen, deren Sünden getilgt worden sind durch das Blutvergießen Christi und jetzt an seinem Leben teilnehmen. Herrlich. Wann, wie und wo war der Menschen eine lebendige Seele? Wir müssen uns jetzt wieder daran erinnern. Und eigentlich müssen wir das jede 5 Sekunden, müssen wir an diese herrliche Tatsache, wieder uns erinnern. 1. Mose, Kapitel 2, und wir werden ein bisschen wiederholen. Man vergisst so schnell, weil man zu jeder Zeit ausgebildet wird, um selbstständig zu sein. So stolz ist immer noch der Menschenherz. Und wenn man das Evangelium verkündigt, muss man immer mit Mose anfangen. Genau wie Jesus damals, als er auf Erden war, immer mit Mose angefangen hat. Das ist der Beginn. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Man kann das Evangelium nicht richtig verkündigen, natürlich, ohne diese Stelle zu zitieren. Das ist grundsätzlich. 1. Mose 2, Vers 7. Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Daher sind wir gekommen. Und blies ihm ein den lebendigen Odem. Das Bild, das damals benutzt wurde, nach der Führung von dem Heiligen Geist, und ein Bild, das Jesus wieder benutzt, nach seiner Auferstehung. Nicht bevor, weil der Heilige Geist war noch nicht geschenkt, bis Jesus auferstanden war und verherrlicht zur Rechten Gottes. Gerade deshalb konnte niemand im Alten Testament den Heiligen Geist empfangen. Von dem Heiligen Geist getrieben. Aber niemand im Alten Testament hat den Heiligen Geist empfangen. Weil Jesus noch nicht damals mit der Sünde fertig geworden ist. Er müsste erst die Sünden tilgen und auferstehen, bevor er wieder die erlöste, begnadigte Menschen beleben möchte. Gott blies ihm ein den lebendigen Odem. Das heißt ganz einfach, der erste Adam empfing den Heiligen Geist. Gott hat ihn dazu natürlich im Voraus vorbereitet, indem er ihm des Menschengeist gegeben hat, eine Leuchte des Herrn, die nicht leuchten konnte, bis der erste Mensch, Adam, den Heiligen Geist empfangen hat. Dann konnte er leuchten. Aber dann ist etwas geschehen, worüber wir schon gesprochen haben und ihr alle wisst. Der Teufel hat dem ersten Mensch Adam überzeugt, dass er Mensch sein konnte, dachte er, dass er leuchten konnte als Leuchte des Herrn ohne Öl, ohne Gott. Aber es braucht Gott, Mensch zu sein. Er hat es so geschaffen. Ich schlage wieder auf, Römer Kapitel 8, Vers 9. Römer Kapitel 8 und Vers Hier ist wieder eine unentbehrliche Tatsache des Evangeliums. Römer Kapitel 8 und Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich. Und der Apostel schrieb natürlich den Gläubigen. Das stimmt nicht von den Ungläubigen, die im Wort Gottes natürliche Menschen heißen. Tierische Menschen. Menschen, die durch den Sündenfall von dem Leben, das aus Gott ist, entfremdet sind. Das gilt nicht für die. Nur für diejenigen, die erlöst sind. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Was ist hier in dieser Stelle am wichtigsten? Diese zwei Worte. So anders. So anders. Entweder oder. So anders Gottes Geist in euch wohnt. Das ist die Bedingung. Fleischlich. Aber jetzt geistlich. So anders. Gottes Geist in euch wohnt. Sonst bleibt ihr immer noch tot. Von Gott entfremdet. Du darfst natürlich religiös sein, aber ohne Gott. Du kannst dich als Christen nennen, aber ohne Gott. So bleibst du tot. So bleibst du in dem Zustand, in den der Mensch angekommen ist, an dem Moment, wo der erste Adam der Lüge des Teufels nachgefolgt ist. Ohne Gott kannst du Mensch sein. Humanismus. Der Mensch sein eigener Gott. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders. Gottes Geist in euch wohnt. Entweder oder. Was ist der Unterschied zwischen einem Mensch, der wiedergeboren ist, und einem Mensch, der nicht wiedergeboren ist? Du könntest vielleicht sagen, der eine glaubt an Jesus und der andere nicht. Nein, das ist nicht der Unterschied. Einer geht endlich in den Himmel hinein, aber der andere geht in die Hölle hinein. Das ist nicht der Unterschied. Der eine geht natürlich in den Gottesdienst, die andere, die haben keine Lust. Das ist nicht der Unterschied. Es gibt nur einen Unterschied. Wer den Geist Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Geist Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Entweder oder. Entweder ist man geistlich tot, die unvermeidliche Nachfolge des Sündenfalles, oder ist man am Leben. Entweder oder. Hier ist das Evangelium. Es gibt überhaupt nach dem Evangelium Gottes überhaupt kein goldener Mittelweg. Entweder oder. Am Leben oder tot. Erster Johannesbrief, Kapitel 5. Und Vers 9. Hier ist eine Wiederholung von den allerwichtigsten Tatsachen des Evangeliums. Wenn wir diese Tatsachen nicht begreifen haben, können wir das Evangelium nicht richtig verkündigen. 1. Johannesbrief in Kapitel 5 und Vers 9. So wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Denn Gottes Zeugnis ist das, das er gezeugt hat von seinem Sohn. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Wer gibt das Zeugnis, das bei uns ist, sobald wir an Jesus geglaubt haben? Römer Kapitel 8, der Heilige Geist zeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist nicht ein menschliches Zeugnis, das ist das Zeugnis von dem Heiligen Geist, aber von innen. Der Prediger, der Pastor, der Evangelist, er verkündigt die Wahrheit von der Kanzel auf. Aber der Heilige Geist gibt Zeugnis von innen, aber nur bei denen, die mit Gott versöhnt sind, weil die tatsächlich echt an den Sohn Gottes geglaubt haben. Daher stammt die echte Gewissheit des Heils. Nicht eine verstandesmäßige Überzeugung, auf keinen Fall. Von innen. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Und einem Lügner wird der Teufel kein Zeugnis geben. Wer ein Lügner ist über Gott. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, ihm beim Wort nimmt und verlässt sich auf ihn ganz und gar, der hat das Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, dem immer noch das Evangelium eine Torheit ist, der macht Gott zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn. Und Vers 11, das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Das Geschenk Gottes, wozu er Jesus in die Welt gesandt hat. Um uns in ihm das ewige Leben, das heißt eigentlich das Leben Gottes. Wenn wir von ewiges Leben sprechen, wenn wir von dieses Geschenk Gottes sprechen, es ist einfach das Leben Gottes. Das einzige Leben, das ewig ist. Das Leben, wozu der Mensch geschaffen wurde, um an diesem ewigen Leben Gottes teilzunehmen. Das heißt, Mensch zu sein. Wodurch ein Mensch gerade zu diesem Zweck geschaffen, die Tätigkeiten, das Leben seines Schöpfers verkörpert. Das ist Christ zu sein. Das ist das Zeugnis, Vers 11, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben und solches Leben, das er uns gegeben hat, ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat, was der Sohn Gottes ist, sagte Jesus, ich bin das Leben. Ewiges Leben zu haben, ist Jesus zu haben. Ohne Jesus hat man kein ewiges Leben. Es besteht kein ewiges Leben, außer dem natürlich, der das Leben ist. Gott selber. Jesus selber. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Entweder oder. Kein goldener Mittelweg. Entweder oder. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset. Nicht hoffet oder denket oder vielleicht wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Jemand in mir innewohnt. Gott in mir. Genau wie damals Gott in Jesus. Auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr weiterhin glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Damit ihr bleibt in dieser herrlichen Beziehung der gegenseitigen Verfügbarkeit, Identifizierung mit dem, durch den wir an dem Leben Gottes teilnehmen, Jesus. Herrlich. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel 9. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel, nicht Kapitel 9, es gibt gar kein Kapitel 9. Kapitel 5, Vers 9. Erster Thessalonicher Brief, wir sind zurück. Kapitel 5, Vers 9. Was es heißt, Christ zu sein. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit. Und wir sollen uns jetzt wieder an die Bedeutung der Seligkeit erinnern. Was heißt die Seligkeit? Wie ich schon vor einem Tag gesagt habe, das ist nicht, dass ich eine Gewissheit habe, in den Himmel zu kommen. Das ist zukünftig. Das ist zu spät. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen. Jetzt zu besitzen. Gerade jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen. Nicht endlich, wenn ich gestorben bin. Zu spät. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen. Gerade jetzt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, die Errettungstat. Auf das. Gehe nicht an dem auf das vorbei. Diese zwei Worte geschehen oft im Wort Gottes. Auf das, auf das, auf das. Gerade deshalb ist Jesus gestorben, auf das. Gerade deshalb ist die Gnade Gottes erschienen in der Person seines Sohnes auf das. Aber leider haben wir die Botschaft, das Evangelium abgekürzt. Wir gehen an dem auf das vorbei. Aber das auf das ist am wichtigsten. Natürlich. Weil Jesus ist in die Welt gekommen, uns zu erneuern in unserer echten Menschheit. Auf das, gerade jetzt, nicht einmal, wenn ich in den Himmel komme, zu spät. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, herrliche Tatsache. Durch sein Blut vergießen dürfen wir wissen, dass unsere Sünden getilgt worden sind, wie immer. Und Gott wird an diese Sünde nie wieder sich erinnern. Herrlich.
Es ist, sagte Jesus, vollbracht. Alles erledigt. Schuld bezahlt. Ihr seid mit Gott versöhnt. Ihr seid in mir, im Sohn Gottes, angenommen. Und er, mein Vater, wird euch nie losgehen lassen. Auf das, wir wachen oder schlafen. Ganz gleich, ob wir weiterhin in diesem Körper, in diesem Leib sind oder nicht. Ganz gleich, ob wir immer noch auf Erden bleiben oder schon in den Himmel gekommen sind. Ganz gleich. Auf dass wir wachen oder schlafen. Körperlich lebendig oder schon körperlich tot. Wir zugleich mit ihm leben sollen. Wo wir sind natürlich, wenn wir tatsächlich wiedergeboren, spielt überhaupt keine Rolle, ob ich auf Erden immer noch bin, ob ich im Himmel. Die Seligkeit ist ein mit ihm Leben. An seinem Leben teilnehmen. Wir zugleich mit ihm leben sollen. Das Christsein ist ein zugleich mit ihm Leben. Das Christsein ist nicht ein Versuch von uns, ihm nachzuahmen, Nachbild zu schaffen. Ein zugleich mit ihm Leben. Und wenn für uns das Christsein tatsächlich das bedeutet, ein zugleich mit ihm leben, wessen Benehmen werden die erkennen? Das Benehmen Christi. Sie werden an uns erkennen, was die damals an Jesus erkennen konnten. Wie Gott ist. Weil er damals zugleich mit dem Vater lebte, sahen die Menschen an ihm nicht ein Nachbild Gottes, sondern ein Ebenbild Gottes. Das ist Christsein. Wir sind nicht aufgefordert, ein Nachbild Jesus der Welt zu offenbaren, sondern ein Ebenbild von Jesus. Sein eigenes Bild durch uns offenbart. Das ist ganz anders, ganz anders. Das ist kein Nachahmen, Nachmachen. Sonst hätte Gott uns als Affen geschaffen. Das ist, wenn wir sprechen, kein Echo von Gott, sondern seine Stimme durch uns erkannt von unseren Mitmenschen. Eine Stimme oft in der Wüste, aber die Menschen erkennen, er spricht mit Autorität. Er hat was zu sagen und hat das Recht, es zum Ausdruck zu bringen. Das ist Normalität. Das war die Autorität, die Jesus ausübte zu jeder Zeit. Die Autorität von dem Herrn Jesus Christus als Mensch auf Erden stammte nicht aus der Tatsache, dass er dem Vater und dem Heiligen Geist gleich war in der Dreieinigkeit der Gottheit. Daher stammte seine Autorität nicht. Die Autorität, mit Jesus sprach, stammte aus der Tatsache, dass er sich zu jeder Zeit der Herrschaft von dem Vater untertan war. Ohne ihn kann ich nichts. Schau mich an, so erkennst du die Tatsachen des Daseins meines Vaters in mir innewohnen. Du erkennst an mich, mein Vater im Gang, seine Wirksamkeit, nicht meine, um seinen Willen. Seine Wirksamkeit durch mich hindurch. Ich bin Mensch. Mensch wie ich als Gott. Wie ich als Gott den Mensch geschaffen habe. Der für uns gestorben ist, auf das. Wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Und alle Menschen werden an uns erkennen, mit wem wir leben. Mit ihm identifizieren. In der Anerkennung seiner Herrschaft über uns. Als der Schöpfer über die Schöpfung. Das ist einfach Christ zu sein, nicht Superchrist, nicht Supermensch. Hier ist Normalität. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 9. Johannes Evangelium. Kapitel 10 und Vers 9. Ich bin die Tür. Durch eine Tür geht man entweder hinein oder hinaus. Was für eine Tür war Jesus? Die Tür, die einzige Tür. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Und wird ein- und ausgehen und weiterfinden. Wohin, wenn wir durch diese Tür gehen? Vers 11. Ich bin gekommen, die Tür, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Warum brauchen wir eine Tür, in das Leben hineinzukommen? Woher? Aus dem Tode. Hier ist die Wiedergeburt. Eine neue geistliche Erschöpfung. Ihr werdet aus dem Tode in das Leben hineinkommen. Wenn du zu mir kommst, ich bin die Tür. Es gibt keine andere Tür, durch die du aus dem Tode in das Leben hineinkommen kannst. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ich bin die Tür. Geistlich tot, von Gott entfremdet, geboren. Dein dringendes Bedürfnis ist, Leben zu empfangen. Und ich bin gekommen, nach dem Willen meines Vaters, für euch Leben zu schaffen. erneutes Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben in voller Genüge haben sollen, anstatt tot am Leben zu sein. Anstatt immer noch in der Finsternis, im Licht dein Leben zu verbringen. Aber ich bin die Tür. Entweder oder. Bleibst du in der Finsternis, im Tode, oder bist du durch die Tür hineingegangen in das Leben hinein? Entweder oder. Ich kann, als Gott kann ich dich nicht zwingen, durch die Tür zu gehen. Wenn du so möchtest, darfst du natürlich in dem Tode bleiben, in der Finsternis wandeln und verderben. Aber wenn du Lust hast, so wirst du dem Evangelium gehorchen, Buße tun, durch die Tür hineingehen und auch wenn du das nicht verdienst, Leben empfangen, weil ich gekommen bin auf das. Sie das Leben in voller Genüge haben sollen. Ausreichend. Für jede Situation unter allen Umständen. Voller Genüge. Gesättigt. Erfüllt. Am Leben. Herrlich, das ist Evangelium. Ich bin gekommen, dass sie das Leben in voller Genüge haben sollen. Warum brauchen wir Leben? Weil als Nachkommen des Sündenfalles von dem ersten Adam sind wir von Gott entfremdet geboren, tot. Aber es besteht für jeden Einzelnen unter uns die herrliche Möglichkeit, aus dem Tode in das Leben hineinzugehen. Aber erst durch den, den der Vater gesandt hat, damit wir das Leben haben möchten. Das Leben, für das Gott den Mensch geschaffen hat. Sein eigenes, ewiges, göttliches, geistliches Leben. Das er ursprünglich dem ersten Mensch eingeblasen hat, damit er zu einer lebendigen Seele werden möchte. Das ist Wiedergeburt. Das heißt, in diese zwei letzten Minuten, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und Vers 17. Was heißt es? Wenn wir Buße tun, erkennen, dass wir tot geboren sind und dringend benötigen das Leben, das Gott uns geschenkt hat in Christo, was geschieht? Was bedeutet es? Was wird es im Wort Gottes genannt? Wenn wir durch die Tür gehen in das Leben hinein. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Er ist wiedergeschöpft. Er war tot. Aber um wieder geschöpft zu werden, um gebrauchbar zu werden, braucht er wieder von Gott, was er in Adam verloren hat. Das Leben Gottes, für das der Mensch geschaffen wird. Gott in dem Mensch. Wie damals nach seiner Vollkommenheit endgültige Mensch, Gott war in Christus. Das ist eine Wiedergeburt. Der Mensch wird zu einer ganz neuen Kreatur. Das Alter ist vergangen. Sieh, es ist alles neu geworden. Herrlich, stimmt das von dir? Ist alles neu geworden? Ist das Alte vergangen? Epheser 2, Vers 8. Aber schnell. Epheser, Kapitel 2. Diese Stellen sind natürlich, ich hoffe, euch bekannt. Aber man sollte die zusammensetzen, damit man das ganze Bild hat. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch den Glauben. Diese Seligkeit, am Leben zu sein, anstatt immer noch tot zu bleiben. Das ist das Geschenk Gottes. Nicht der Glaube. Gott zu glauben ist, ihm zu gehorchen. Gott fordert von allen Menschen, dass sie an Jesus glauben, dass sie sich bekehren, zu Jesus kommen. Nicht aus den Werken, Vers 9, auf dass sich nicht jemand rühme, auf keinen Fall. Das Geschenk Gottes, die Gabe Gottes ist es, diese Seligkeit. Man kann diese Seligkeit nicht verdienen. Diese Seligkeit kann man nicht kaufen. Die Gabe Gottes ist sie. Man nimmt sie an und sage dem Herrn einfach wie ein Kind Danke. Denn wir sind, Vers 10, sein Werk. Geschaffen in Christo Jesus zu guten Werken, Programm, Zukunft, dass wir darin wandeln sollen. Dazu sind wir mit Gott erlöst und die Seligkeit empfangen zu guten Werken. Eine Geschichte, die Gott erzählen möchte durch uns leibhaftig. Aus dem Tode, aus der Finsternis, in das Licht hinein, zu guten Werken. Eine Art Leben, die von Gott selber stammt. Genau wie das Leben von Jesus auf Erden war ein Leben, das von dem Vater allein herstammte. Kolosser 3, Kapitel 1. Nicht so weit entfernt. Kolosser, Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun, Fragezeichen, seid ihr nun tatsächlich, echt, seid ihr nun mit Christus auferstanden? Was heißt das? Dass du gelernt hast, dass um erlöst zu werden durch das Blutvergießen Christi nicht Endstation ist, nur der Beginn des Christseins. Weil er ist für euch und für mich gestorben, damit wir an seinem Auferstehungsleben teilnehmen möchten. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Genießt du jetzt das innewohnende, auferstehende Leben Christi? So suchen. Was droben ist, da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Es wird schnell offenbart werden, ob du tatsächlich mit Christus auferstanden bist. Es geht um deine Wünsche, deine Lust, deine Suche. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Sei nicht mehr irdisch. Alles ist vergangen. Alles ist neu geworden. Denn ihr seid gestorben. Vers 3. Euer Leben ist verborgen jetzt mit Christo in Gott, weil Gott in euch ist. Nun aber Christus, euer Vorbild? Nein. Leben. Sich offenbaren wird. Dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Man wird an euch die Herrlichkeit Gottes erkennen. Weil ihr jetzt dieselbe Rolle dem Herrn Jesus Christus spielen oder erfüllen, die er damals erfüllt hat, als Gott durch ihn offenbar wurde. Wer mich sieht, der sieht meinen Vater. Kennst du mich, so kennst du Gott. Das ist Christsein. Echtes Christsein. Sonst ist nur Schauspiel. Nur eine tote, sterile Religion. Zieht, Vers 10, den Neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde, nicht Nachbild, Ebenbilde, des, der ihm geschaffen hat. Du wirst ein Ebenbild von dem, der dich geschaffen hat. Menschen werden endlich ihn erkennen. Wenn sie in deiner Gegenwart sind. Stimmt das? Von dir? Das ist Normalität. Dazu ist das Blut für Jesus vergossen. Dazu ist er auf dem Kreuz gehängt. Sonst beraubst du ihn. Zieht den Neuen an, der da erneuert wird, zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat. Wieder geschaffen. Wieder geboren. Ein neuer Mensch geworden. Die Wiedergeburt. Die Erneuerung mit dem Heiligen Geist. Eine Erneuerung von der Leuchte mit dem Öl. Christus in uns, gegenwärtig, auferstanden, wirksam, im Gang. Das heißt, Christ zu sein. Das heißt, das Evangelium zu verkündigen. Ich bin gekommen, auf dass Sie das Leben in voller Genüge haben sollen. Das Leben Gottes, mein Leben. Dann habe ich lebendige, benutzbare Glieder meines Leibes auf Erden, durch die ich weitermachen möchte. Dazu, wozu mein Vater mich gesandt hat. Zu suchen und selig zu machen. Die verloren sind. Was für ein Vorrecht, was für eine Freude, was für eine Botschaft, dass wir den Menschen das Leben Gottes anbieten möchten. Herr Jesus, danke, der du unser Leben bist. Danke, dass du nicht in die Welt gekommen, uns nur eine tote Religion anzubieten. Nur eine Schale. Nicht nur Worte des Pietismus, sondern sie, dich selbst. Du lässt uns tatsächlich an deinem Leben teilnehmen. Damit wir dich offenbaren möchten, Menschen zu uns kommen und dich finden. Im Gang, wirksam. Einzige Ursache. Unsere Benehmen. Weil du im Gang bist. Danke. Hilf du uns, es zu begreifen. Nimm du von uns weg die Last, eine gesetzliche Religion, nur eine Form, sondern das Leben genießen. Strömen in die Welt, die so durstig ist. Danke, lieber Herr, für diese schöne Gelegenheit, die Seligkeit zu genießen, dich zu genießen, dich zu erfahren, dich in die Welt losgehen zu lassen. Herrlich. Danke, Herr. Und zu deiner Ehre. Amen.